schaffst das. Erfolgreich deine Abschlussarbeit schreiben. Mein Name ist Christina Sichtmann. Ich bin Professorin, Autorin, Lehrende und Coach für akademisches Schreiben. Und mit diesem Podcast gebe ich dir Insider-Tipps für deine Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit. Ja klar schaffst du das, ganz ohne Stress und Schreibblockaden. Und dafür mit jeder Menge Spaß am Schreiben. Vertrau deinen Fähigkeiten. Du weißt, welche Fragen du in deiner Befragung stellen willst, stehst aber an, in welcher Reihenfolge du sie präsentieren willst. Du willst wissen, was dein Fragebogen beinhalten sollte. In dieser Podcast-Episode erfährst du, welche Elemente dein Fragebogen enthalten sollte. Du verstehst, wie du deinen Fragebogen idealerweise aufbaust und weißt, welche zusätzlichen Informationen du den Befragten präsentieren solltest. Ich freue mich übrigens sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Mehr Tipps von mir für deine Abschlussarbeit findest du auch auf meiner Webseite. Den Link zu mehr Infos findest du in den Shownotes. Also, schön, dass du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Ein gut aufgebauter Fragebogen beeinflusst die Qualität deiner Daten und erhöht die Rücklaufquote deiner Befragung. In dieser dritten Folge zum Thema Fragebogen teile ich mit dir, wie du deinen Fragebogen idealerweise aufbaust, damit du valide und reliable Antworten erhältst, also qualitativ gute Daten und auch die Antwortbereitschaft der Befragten erhöhst. Hier in dieser Episode geht es um die Reihenfolge und Präsentation deiner Fragen. In Bezug auf deinen Arbeitsprozess bedeutet das, dass diese Podcast-Folge richtig für dich ist, wenn du bereits alle Fragen, die du stellen willst, beisammen hast und jetzt überlegst, in welcher Reihenfolge und in welchem Design du den Probanden deinen Fragebogen präsentierst. Warum ist es so wichtig, dass dein Fragebogen gut strukturiert ist? Erstens, ein gut strukturierter Fragebogen hilft dir, valide Daten zu erhalten. Das heißt, dass dein Fragebogenaufbau beeinflussen kann, ob du wirklich das misst, was du messen willst. Effekte, die du findest, können nämlich auch darauf zurückzuführen sein, dass zum Beispiel vorherige Fragen das Antwortverhalten in nachfolgenden Fragen beeinflusst. Das will man manchmal bewusst haben, aber in den allermeisten Fällen soll das nicht sein. Zweitens erleichtert ein klar strukturierter Fragebogen den Probanden, ihn auszufüllen. Ein guter Fragebogenaufbau reduziert Missverständnisse und Verwirrungen. Drittens kann ein guter Fragebogenaufbau zu einer höheren Rücklaufquote und schnelleren Datenerhebung führen. Du kannst mit einem gut durchdachten Konzept die Abbruchrate beim Ausfüllen des Fragebogens reduzieren und Probanden motivieren, überhaupt an der Befragung teilzunehmen. Also ganz viele Gründe, warum du darauf Wert legen solltest, in welcher Reihenfolge du deine Fragen den Probandinnen präsentierst. Wie soll ein Fragebogen aber nun aufgebaut sein? Grundsätzlich schlage ich dir folgende Struktur vor. Diese kann natürlich variieren, je nachdem, was du genau mit deinem Fragebogen bezweckst. Erstens eine Einleitung. Zweitens Eisbrecherfragen, relativ einfache Fragen sind das. Drittens, das ist der Hauptteil der Befragung. Viertens, demografische Daten und fünftens, ein gutes Ende, ein guter Schluss. Schauen wir uns mal die Einleitung an. Mit deiner Einleitung willst du die Probandinnen dazu motivieren, an deiner Befragung teilzunehmen. Du willst sie über die Rahmenbedingungen der Befragung informieren, Unsicherheit abbauen und Vertrauen aufbauen. Du kannst an dieser Stelle das Thema und die Zielgruppe der Befragung nennen. Allerdings empfehle ich dir, nicht zu viel von der Zielsetzung oder den Hypothesen des Forschungsprojektes zu verraten, da jeder Hinweis das Antwortverhalten der Befragten beeinflussen kann. Beispiel: Stell dir vor, du willst testen, ob die Angabe des Carbon Footprints auf einer Produktverpackung einen Einfluss auf die Kaufabsicht hat. Statt in der Einleitung zu schreiben, ich untersuche, ob die Angaben des Carbon Footprints auf einer Produktverpackung einen Einfluss auf die Kaufabsicht hat, würde ich schreiben, in meinem Forschungsprojekt geht es um Produktverpackungen. Ich würde also eher vage bleiben, denn allein die Kenntnis, dass es um den Carbon Footprint eines Produktes geht, verändert den Fokus von Probandinnen. Sie könnten verstärkt auf Hinweise auf den Carbon Footprint achten, was sie ohne diese Info auch in der Realität nicht tun würden. Und das würde deine Ergebnisse verzerren. Du würdest wahrscheinlich stärkere Effekte finden als ohne diesen Hinweis. Zur Information in der Einleitung gehört für mich auch, dass du angibst, wie lange die Befragung dauert und wer die Befragung durchführt. Ein Fragebogen sollte natürlich nicht zu lange sein. Wer hat schon Lust, stundenlang Fragen zu beantworten? Probandinnen sind sicherlich abgeschreckt, wenn sie länger als 5 bis 10 Minuten einen Fragebogen ausfüllen sollen. Um das zu testen, kannst du Freunde oder Familie fragen, dass sie den Fragebogen beantworten und die Zeit stoppen. In der Einleitung kannst du auch Instruktionen zum Umgang mit den Antwortvorgaben klarstellen. Zum Beispiel, wie die Befragten die Antwortvorgaben verstehen sollen. Durch klare und eindeutige Instruktionen kannst du Missverständnisse und Fehlinterpretationen vermeiden, die die Qualität der Umfrageergebnisse beeinträchtigen könnten. Unsicherheit reduzierst du, indem du Probandinnen erklärst, dass es darum geht, ihre Meinung zu erheben. Beispielsweise machst du das durch den Hinweis, dass es keine falschen Antworten gibt. Manche Probanden geraten nämlich in Stress, dass sie nicht qualifiziert sind oder eben keine richtigen Antworten geben. Aber wir wollen ja die wahren Antworten und die wahre Meinung der Probanden erheben. Also gebe ich diesbezüglich immer einen Hinweis zu Beginn des Fragebogens. Bestehen zusätzliche Anreize zur Teilnahme? Dann gehören sie auch hierher, zum Beispiel, wenn es ein Gewinnspiel gibt. Mit einem Hinweis, dass die Befragung anonym ist, die Daten vertraulich behandelt werden und die Teilnahme natürlich freiwillig ist, baust du Unsicherheit bei den Probandinnen ab und Vertrauen auf. Du solltest diese Angabe auch wirklich, wirklich ernst meinen, vor allem wenn du E-Mail-Adressen erhebst am Ende, so solltest du diese nur zum Zwecke deiner Befragung erheben und im allerbesten Fall unabhängig von den Daten speichern. Es ist auch wichtig, dass du in der Einleitung deinen Namen nennst und auch eine Kontaktmöglichkeit, beispielsweise eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer angibst bei Rückfragen. Übrigens musst du keine Angst haben, dass es viele Rückfragen gibt. In meiner ganzen Karriere gab es, glaube ich, keine einzige Rückfrage. Allerdings dient die Angabe deines Kontakts nicht nur der Information, sondern hilft auch, Vertrauen aufzubauen. Wenn du eine Online-Befragung durchführst, wie es heute üblich ist, dann gehören all diese genannten Dinge auf die erste Seite, bevor die eigentliche Befragung startet. So, jetzt hast du also die Einleitung formuliert. Und jetzt beginnt die eigentliche Befragung. Ich empfehle, mit einfachen und unkomplizierten Fragen zu beginnen, die Probanden leicht beantworten können. Du hast in diesem Zusammenhang vielleicht schon einmal den Begriff Eisbrecherfragen gehört. Sie haben den Zweck, Teilnehmerinnen in den Fragebogen einzuführen und mit dem Antwortprozess vertraut zu machen. Du willst mit den Eisbrecherfragen erreichen, dass sie positiv eingestellt werden und sich auch kompetent fühlen, den Fragebogen auszufüllen. Dein Ziel ist es ja, dass sie den Fragebogen abschließen und verwertbare Antworten geben. Im Hauptteil des Fragebogens, also dem Teil, der für deine Auswertung am relevantesten ist, solltest du die Fragen thematisch organisiert und in einer logischen Reihenfolge anordnen. Wenn du deine Fragen thematisch organisierst, dann kann dies dazu beitragen, dass Probanden deine Fragen besser verstehen. Es hilft ihnen, ihre Antworten zu überdenken und konsistent zu antworten. Wenn du die Reihenfolge der Fragen festlegst, dann können dir ein paar Faustregeln helfen. Erstens empfehle ich, Fragen von allgemein zu spezifisch und zweitens von einfach zu komplex anzuordnen. An dieser Stelle ist auch ein Phänomen zu nennen, das Common Method Bias genannt wird. Es wird dann relevant, wenn du beispielsweise Wirkungszusammenhänge untersuchst, also eine oder mehrere abhängige und eine oder mehrere unabhängige Variablen untersuchst. Das ist in der Regel der Fall, wenn du Hypothesen formuliert hast, die du testen möchtest. Dann hast du in der Regel eine Variable, die eine andere beeinflusst. Dann solltest du zuerst die abhängigen Variablen messen, also die Variable, die beeinflusst wird, und dann erst die unabhängigen. Der Grund? Wenn Probandinnen zuerst Fragen zu den unabhängigen Variablen beantworten, kann dies wieder einen Effekt auf die Beantwortung der abhängigen Variablen haben. Das Jetzt mal zum Common Method Bias. Auch darauf kann ich jetzt in dieser Podcast-Folge nicht ausführlich eingehen. Schau einfach mal in der Literatur nach oder google es. Es gibt übrigens viele Studien, die zeigen, dass Antworten auf Fragen die Antworten auf folgende Fragen beeinflussen können. Stell dir mal vor, du willst herausfinden, wie sicher sich die Probandinnen in ihrer Nachbarschaft fühlen. Wenn du vorher fragst, wie häufig haben sie in der letzten Zeit von Verbrechen in ihrer Umgebung gehört, dann wird die gefühlte Sicherheit der Befragten drastisch abnehmen. Anderes Beispiel. Antworten auf die Frage, wie zufrieden sind sie mit der Qualität der Bildung an ihrer Schule, können erheblich negativ beeinflusst werden, wenn du vorher fragst, inwiefern stimmen sie der Aussage zu, ich hatte erhebliche Schwierigkeiten, den ganzen Stoff zu lernen, der in der Schule verlangt wurde. Vielleicht denkst du auch an mich, wenn du das nächste Mal ein populistisch klingendes Befragungsergebnis hörst. Es passiert häufig, dass Ergebnisse singulär präsentiert werden, sodass du gar nicht weißt, was vorher gefragt wurde und wie gefragt wurde. Und das nutzen natürlich auch Parteien, die Politik, das nutzen auch Unternehmen und so weiter und so fort, um Befragungsergebnisse darzustellen, die sehr drastisch klingen, aber immer im Kontext gesehen werden müssen, wie sie gefragt wurden. Durch das bewusste Einsetzen von Fragenreihenfolgen und Formulierungen kannst du also gezielt beeinflussen, wie Antworten gegeben werden. Das ist für die Interpretation von Ergebnissen und die Gestaltung von Umfragen sehr wichtig. Ich persönlich übrigens lege die Reihenfolgen der Fragen ziemlich old-fashioned fest. Ich drucke alle Fragen aus, breite sie vor mir aus und lege dann die Reihenfolge der Fragen fest. Und dann erst beginne ich mit der Programmierung eines Online-Fragebogens. Das empfehle ich dir auch. Im Zusammenhang mit der Reihenfolge von Fragen und auch von Antworten möchte ich auch gerne Primacy- und Recency-Effekte nennen. Du hast sicherlich schon einmal davon gehört, dass bei einer Präsentation das am Anfang und das am Ende Gesagte am meisten hängen bleibt. Ähnlich ist es auch bei der Beantwortung von Fragebögen. Die ersten und die letzten Fragen bzw. Antwortoptionen zu einer Frage werden häufiger angekreuzt. Wenn du eine Online-Befragung machst, dann kannst du dieses Problem leicht lösen, indem du Antworten randomisierst. Wenn du also beispielsweise Antworten vorgibst oder du hast Item-Batterien von Statements, zu denen Probandinnen zustimmen sollen, dann kannst du sie randomisieren, um Primacy- und Recency-Effekte zu vermeiden. Zu den Übergängen zwischen den einzelnen Fragen möchte ich auch noch etwas sagen. Ich würde bei einer Themenänderung immer kurz einleiten, um Probandinnen auf das neue Thema einzustellen. Um beim vorher erwähnten Beispiel zu bleiben, würde ich eine Frage zur Kaufabsicht eines Produktes beispielsweise einleiten mit: Im Folgenden geht es darum, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie Produkt XY kaufen. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Wichtig ist an dieser Stelle, dass du auch präzisierst, wie das Produkt genau aussieht, etwa Größe, Preis, Design etc. So, das waren meine Tipps zum Aufbau des Hauptteils deiner Befragung. Im vierten Teil deiner Befragung solltest du demografische Daten erheben. Und ich empfehle, die demografischen Fragen auch wirklich am Ende des Fragebogens zu platzieren. Ich weiß, dass viele Kolleginnen empfehlen, das gleich zu Beginn zu machen. Ich finde das nicht gut, denn demografische Daten sind relativ langweilig zu beantworten, also motiviert Probandinnen nicht unbedingt, den Fragebogen weiter zu beantworten. Und außerdem empfinden es manche Befragten auch als zu privat. Wenn du Fragen zum Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Beruf oder anderen relevanten demografischen Informationen erst am Ende stellst, dann ist die Chance höher, dass Probanden bereits Vertrauen aufgebaut haben und sie auch beantworten. Es ist insgesamt wichtig, dass du sensible Fragen vorsichtig formulierst und den Teilnehmern die Möglichkeit gibst, solche Fragen zu überspringen, wenn sie sich unwohl fühlen. Kommen wir zum Schluss deines Fragebogens. Wie sollte dein Fragebogen enden? Du kannst einen kurzen Abschlusstext einfügen, in dem du den Teilnehmerinnen für ihre Teilnahme bedankst und weitere Informationen zur Verwendung der Daten oder zum Forschungsprojekt bereitstellst. Hier könntest du zum Beispiel schreiben: Vielen Dank, dass Sie an unserer Befragung teilgenommen haben. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Alle erhobenen Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich für Forschungszwecke verwendet. Wenn Sie weitere Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Zum Schluss möchte ich noch auf einen Aspekt eingehen, der nicht direkt für den Fragebogenaufbau relevant ist, der aber trotzdem relevant ist, und zwar ist es die Gestaltung deines Fragebogens. Wenn du einen ästhetisch ansprechenden Fragebogen aussendest, dann zeigst du, dass du sorgfältig an deiner Forschung arbeitest und hohe Standards in Bezug auf Methodik und Datenerhebung einhältst. Das motiviert Probandinnen, an deiner Befragung teilzunehmen. Und noch eine Anmerkung: Bevor du den Fragebogen ausschickst, würde ich auf jeden Fall einen Prätest durchführen. Ich mache das so, dass ich Freunde und Bekannte den Fragebogen schicke und sie den Fragebogen in meinem Beisein ausfüllen und laut kommentieren lasse. So stoße ich auf Fehler und Probleme bei der Beantwortung der Fragen. Wenn du seriöse Forschung betreiben willst, dann solltest du so einen Prätest immer durchführen. So, hoffentlich kannst du deinen Fragebogen jetzt perfekt aufbauen mit den Tipps, die ich für dich in dieser Podcast-Episode hatte. Wenn du noch mehr Tipps willst, dann schau doch einfach bei meiner Webseite vorbei oder du kannst dir auch meinen Online-Kurs anschauen. Hier unterstütze ich dich in deinem Schreibprozess. Er heißt mit kreativen Schreibmethoden Kompetenz zur Abschlussarbeit. Ich zeige dir da, wie du schneller und besser schreiben kannst und führe dich durch alle Phasen deiner Abschlussarbeit. Die Links findest du in den Shownotes. Ich freue mich riesig, dass ich dich bei deiner Abschlussarbeit unterstützen darf und dazu beitragen kann, dass deine empirischen Ergebnisse zu einem Erkenntnisgewinn beitragen. Und jetzt ran ans Schreiben. Du schaffst das. Tschüss, Baba und Adele.